Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Wir kennen das. Wenn was öfter vorkommt und einen nervt, dann denkt man sich schnell, das müsste man verbieten. E-Roller in der Stadt stehen ständig im Weg, sollte verboten werden. Laute Autos verhindern das Einschlafen, weg damit. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn es tatsächlich so staatliche Verbote gibt? Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, wenn bestimmte Substanzen, also Alkohol oder Gegenstände, also Waffen, aus bestimmten Gebieten ausgeschlossen in bestimmten Gebieten verboten werden. In den letzten Folgen zum Thema Raum haben wir immer wieder auch thematisiert die Bedeutung von Gentrifizierung, also dass für bestimmte Gruppen die Räume attraktiver gemacht werden und andere Gruppen eher aus den Räumen ausgeschlossen werden. Das ist für die Aufwertung der Plätze interessant, steigert auch vielleicht Immobilienpreise. Wir haben immer auch wieder die Frage gestellt, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum und wessen Interessen sind von Bedeutung.
Heute schauen wir uns ganz besondere Orte an, nämlich sogenannte Waffenverbotszonen. Das hat in letzter Zeit nochmal in der ganzen Debatte um die sogenannte Messerkriminalität auch an Bedeutung gewonnen. Also in diesem Zuge wurden auch mehr Waffenverbotszonen so eingerichtet. Dabei handelt es sich um einen räumlich begrenzten Bereich, also man definiert erstmal einen bestimmten Raum, zum Beispiel einen öffentlichen Platz. Und in diesem Bereich ist das Führen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen verboten. Waffenähnlich, das bedeutet, es geht hier auch nicht alleine um verbotene Waffen, sondern auch zum Beispiel um ganz normale Messer, die dann auf diesen Plätzen nicht mitgeführt werden dürfen. Waffenverbotszonen erlauben der Polizei auch bestimmte Maßnahmen, die sie sonst nicht so machen kann, nämlich anlasslose Kontrollen, also Leute zu kontrollieren, nach dem Ausweis zu fragen, Rucksack zu durchsuchen, die jetzt erstmal nichts gemacht haben. Wird etwas gefunden, was nicht erlaubt ist an diesem Platz, können Bußgelder verhängt werden und natürlich auch die Waffen beschlagnahmt werden. Hamburg führte 2007 im Bereich der Reeperbahn und des Hansaplatzes als erste deutsche Stadt Waffenverbotszonen ein. Ein Jahr später folgte Bremen. Dann erst wieder 2018 im Bereich der Leipziger Eisenbahnstraße, auf die wir auch später noch ein bisschen eingehen. Und die vierte Stadt mit Waffenverbotszonen ist Wiesbaden, 2019 eingeführt in der Innenstadt in bestimmten Zeiten, also vor allem nachts. Inzwischen gibt es aber mehr Waffenverbotszonen. Ich hatte es eben erwähnt im Zusammenhang mit der Debatte um die sogenannte Messerkriminalität. Also beispielsweise Nordrhein-Westfalen in Köln sind uns auch einige Waffenverbotszonen bekannt.
Vielleicht nochmal zum Begriff. Die Waffenverbotszone wird teilweise auch Waffenverbotsgebiet genannt oder auch waffenfreie Zone. Es gibt jetzt keine offizielle Definition, wie das zu benennen ist. Und es ist eben immer ein abgegrenzter Bereich, in dem das Führen von Waffen im Sinne des Waffengesetzes und von anderen gefährlichen Gegenständen beschränkt oder verboten ist. Grundlage dafür ist, dass die Orte besonders kriminalitätsbelastet sein müssen, damit man die entsprechend ausweisen kann. Das heißt, es muss überdurchschnittlich häufig Straftaten geben, auch unter dem Einsatz von Waffen. Und weiterhin muss auch mit der Begehung von Gewalt geprägten Delikten gerechnet werden. Also die Polizei geht davon aus, dass das weiterhin ein Thema sein wird. Häufig sind das Orte, an denen besonders viele Menschen leben, die wenig Ressourcen haben, also eher in Armut leben, knappen Wohnraum, vielleicht zum Teil auch in Obdachlosigkeit leben. Und ja, insgesamt kann man vielleicht sagen, es sind Menschen, die am gesellschaftlichen Rand leben, die sich dort oft aufhalten. Aber auch so Touristenmagnete wie eben die Hamburger Reeperbahn können darunter fallen.
Was sind nun Waffen? Also dabei handelt es sich natürlich um Schusswaffen, Waffen im Sinne des Waffengesetzes, aber auch andere Gegenstände, die für Menschen gefährlich sein können. Also wie gesagt, auch Messer, die jetzt gar nicht verboten sind, Schlagstöcke. Und verboten ist dabei das Führen einer Waffe, also dass man tatsächlich darauf Zugriff hat, jetzt unabhängig davon, wem diese Waffe gehört, aber wenn man es in seiner Handtasche hat, im Rucksack, in der Jackentasche, was auch immer, dann führt man diese Waffe mit sich.
Waffenverbotszonen unterscheiden sich nochmal danach, wann das verboten ist, die Waffe mit sich zu führen. Es gibt sogenannte temporäre, also zeitweilige Waffenverbotszonen. Das kann man nach Bundespolizeirecht in besonderen Situationen einführen. Beispielsweise bei Großveranstaltungen, dann in dem Zeitraum eben am Bahnhof, damit da gefährliche Gegenstände abgenommen werden können, wenn Fußballfans anreisen oder wie auch immer. Das hatten wir beispielsweise an Heiligabend 2021 in Köln und in Düsseldorf. Das gab es im Zuge der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin. Da gab es 4 umfangreiche Verbotszonen. Also immer, wenn irgendein Großereignis ist, wo man sagt, da treffen Menschen aufeinander, da gibt es vielleicht eh schon Reibungspunkte, dann dürfen da nicht auch noch Waffen im Spiel sein.
Daneben gibt es aber auch dauerhafte Waffenverbotszonen. Und bis Herbst 2024 konnte jede Kommune durch die Gefahrenabwehrverordnung eine dauerhafte Waffenverbotszone in kriminalitätsbelasteten Gebieten einrichten, wenn das Land die jeweilige Rechtsgrundlage dafür geschaffen hat. Diese Verordnung regelt, in welchem räumlichen Bereich das Waffenverbot gilt und auch zu welchen Uhrzeiten es gilt, welche waffenähnlichen Gegenstände von dem Verbot betroffen sind und auch, ob es Ausnahmen von dem Verbot gibt. Zum Beispiel, dass bestimmte Menschen, Sicherheitspersonal oder die Diskussion gab es ja auch mal mit Veranstaltungen, wo vielleicht KellnerInnen auch ein Messer oder dergleichen bei sich tragen, einfach um ihren Beruf auszuüben. Also ob es solche Ausnahmen von dem Verbot gibt, auch Personen, die einen Waffenschein haben. Ferner wird hier auch geregelt, welche Sanktionen es beim Verstoß gibt, also ob wir von Geldbußen sprechen, ob die Waffe eingezogen wird und dergleichen. Nach mehreren Attacken mit Messern hat der Bund im Oktober 2024 das Waffengesetz geändert. Seitdem sind bestimmte Messer im Katalog der verbotenen Waffen jetzt neu mit aufgenommen. Und die Kompetenz zur Einrichtung von Waffenverbotszonen wurde an die Bundesländer gegeben und die wiederum können das per Verordnung an die Kommunen übertragen. Insofern ist es jetzt viel leichter, solche Waffenverbotszonen einzurichten.
Es gibt tatsächlich relativ wenige Studien, die sich damit beschäftigen, wie diese Waffenverbotszonen eigentlich wirken. Wir gucken uns jetzt mal eine Studie und deren Ergebnisse an, die von Dieter Herrmann durchgeführt wurde aus dem Jahr 2024. Da geht es um die Waffenverbotszone in Heilbronn. Insgesamt zeigt sich da bei einer Befragung der Bevölkerung, dass die Bewertung der Maßnahme gut ist und die positiven Urteile durchaus überwiegen. 2/3 sagen, es ist eine sehr gute Maßnahme und nur 9% sagen, es ist eine Schulnote 6, also eine ungenügende Maßnahme. Das Sicherheitsgefühl hat sich seit Einführung der Waffen- und Messerverbotszone nicht besonders stark verändert. Also bei der überwiegenden Mehrheit gab es keine Veränderung des persönlichen Sicherheitsgefühls. Also man hat eine Messung vorher und eine Messung nachher gemacht. Maßnahme wurde durch die Bevölkerung unterschiedlich bewertet. Mehr als die Hälfte erwartete sich eine Verringerung von Kriminalität in der Bahnhofsvorstadt, wo also dieses Waffenverbot galt. Ungefähr 2/3 erwarteten eine positive Entwicklung der Bahnhofsvorstadt und nur 19% fanden die Einführung schlecht. 22% befürchteten eine Rufschädigung, also es waren Mehrfachantworten möglich. Das heißt ja durchaus auch die Sorge, aha, hier ist eine Waffenverbotszone, das heißt ja vielleicht hier passiert was und Menschen, die nicht aus Heilbronn kommen oder auch Menschen, die in einem anderen Gebiet in Heilbronn wohnen, denken sich jetzt, ohne besonders gefährliche Gegend, die muss ich vielleicht meiden.
Also solche Maßnahmen können wiederum stigmatisierend wirken, wie wir das auch schon in der Folge von der Videoüberwachung mit angesprochen haben. Also das macht auch was mit dem Image, mit dem Ruf, mit dem Bild auch von einem Stadtteil, wenn es als solches definiert wird.
Es wurde tatsächlich auch eine ähnliche Evaluation in Leipzig und Mannheim durchgeführt. Auf die Leipziger gehen wir gleich noch kurz ein. Und interessanterweise hat man gesehen, dass in Heilbronn die größere Akzeptanz der Waffenverbotszone da war im Vergleich zu Leipzig und Mannheim. Sogar 3/4 der Bevölkerung in Heilbronn sprachen sich für eine regionale Ausweitung der Maßnahme aus. Das war in Leipzig und Mannheim anders. Die Viktimisierung, also inwiefern wurden Menschen durch Kriminalität geschädigt, hat sich nicht signifikant verändert. Allerdings, bei wenigen Delikten gab es eine Ausnahme, nämlich bei der Opferrate bezüglich sexueller Belästigung. Die war nämlich in der Waffen- und Messerverbotszone signifikant weniger. Also vor Einführung haben 7,3% der Befragten angegeben, innerhalb der letzten 12 Monate Opfer des Delikts geworden zu sein in diesem Bereich. Und danach waren es 5,6%. Das heißt, es ist durchaus eine Reduzierung der Opferzahlen. Allerdings war in der Gesamtstadt ohne diese Bahnhofsvorstadt, also in den anderen Bereichen, wo quasi keine Messerverbots- oder Waffenverbotszone galt, die Änderung der Prävalenzraten nicht signifikant. Also insgesamt hat sich die Hypothese, dass sich durch die Einführung der Waffen- und Messerverbotszone in dem Bereich, in dem sie gilt, eine Reduktion von Opferraten passiert, tatsächlich bestätigt. Aber es hat sich eben auch bestätigt, die Annahme, dass im Vergleich dazu keine Veränderung von Opferraten in der Gesamtstadt sichtbar wird.
Insgesamt zeigt sich aber, dass es kleine Veränderungen sind. Also wir haben nicht den Effekt, dass mit einer Einführung der Waffenverbotszonen plötzlich keine Kriminalität mehr stattfindet.
In Bezug auf die Kriminalitätsfurcht hat sich gezeigt, die war vor Einführung dieser Zone höher in dem Bereich, in dem sie dann eingeführt wurde. Und nach Einführung war die Kriminalitätsfurcht dort sogar niedriger als in den Vergleichsregionen. Also es zeigt sich tatsächlich hier insgesamt eine positive Wirkung auf die Kriminalitätsfurcht, also die sinkt ein bisschen. Die Einführung hat den Anteil der Personen, die das Gebiet meiden, nicht verändert. Insgesamt führte in Heilbronn die Einführung der Waffen- und Messerverbotszone zu einer Reduktion der Kriminalitätsfurcht in der Waffen- und Messerverbotszone. Im Vergleich dazu hat sie sich aber in der Gesamtstadt nicht verringert.
Untersucht wurde die Wirkung von Waffenverbotszonen auch in Leipzig an der Eisenbahnstraße. Das ist auch eine Straße, die durchaus auch mal überregional bekannt ist, also auch für, ja, ein Angstraum vielleicht steht oder ein Ort, der auch in der Bahnhofsnähe ist, eine hohe Anteil hat an migrantisierten Personen und durch verschiedene Sachen immer mal wieder in den Schlagzeilen steht. Hier wurde eine Waffenverbotszone eingeführt und es gab ein Forschungsprojekt, was das mit begleitet hat. Und zwar nicht nur die Veränderung bei der Waffenverbotszone, also auf der Eisenbahnstraße quasi untersucht hat, sondern auch ein bisschen der Frage nachgehen wollte, inwiefern die umliegenden Gebiete betroffen sind, also ob es zu Verdrängungseffekten kommt. So eine Waffenverbotszone steht ja nicht so als alleinige Maßnahme, sondern ist gepaart mit weiteren, unter anderem auch polizeilichen Kontrollen. Und das muss man auch immer so mit berücksichtigen bei solchen Forschungsprojekten, dass man da nicht den einen Effekt von einer Maßnahme wirklich gut untersuchen kann, weil da einfach zeitgleich ganz viel Verschiedenes passiert. Hier zeigte sich, anders als in der eben genannten Untersuchung, dass es insgesamt eine Nichtakzeptanz gab durch die BewohnerInnen. Also da gab es doch viele Vorbehalte auch der Waffenverbotszonen gegenüber. Und anders auch als die eben genannte Untersuchung hat es nicht das Sicherheitsgefühl verändert oder verbessert. Was passiert jetzt? Es zeigt sich zunächst nach Einführung der Waffenverbotszone ein Anstieg von Roheitsdelikten im öffentlichen Raum. Doch wenn der weitere Verlauf betrachtet wird, dann zeigt sich ein differenziertes Bild. In Abhängigkeit mit der Häufung der polizeilichen Kontrollen sinken dann Roheitsdelikte temporär, steigen dann aber wieder an. Also irgendwie scheint es hier auch einen Mix aus den verschiedenen Effekten zu geben, den durchgeführten Kontrollen und dergleichen. Die ForscherInnen gehen davon aus, dass es zu zeitverzögerten Effekten auch kommt, zu Verdrängung von der Waffenverbotszone in die Umgebung, aber auch zu gegenläufigen Effekten. Also so richtig eindeutig sind hier die Ergebnisse leider nicht.
Wenn man sich das jetzt durchliest, diese Studien, ist man tatsächlich immer wieder auch ein bisschen verwundert davon, wie klein dann doch auch die Unterschiede sind. Zwar lässt sich statistisch das dann interpretieren. Trotzdem sind die Widersprüche von einer Studie zur anderen auch da. Und ich finde, dass man damit nochmal die Schwierigkeit sieht, überhaupt von Erforschung von Kriminalität und Effektivität kausal zusammenhängen, weil wir eben nicht diese Laborsituation haben, sondern wir sind in einem realen sozialen Umfeld. Eine Waffenverbotszone wird ja auch in einem Diskursrahmen eingefügt, führt. Also wir sind sowieso in einem Diskurs, in dem es darum geht, hier ist es gefährlich. Das führt vielleicht ohnehin schon dazu, dass andere Menschen sich da bewegen. Das führt vielleicht ohnehin schon dazu, dass auch der Umgang mit Waffen sich verändert hat. Das ist jetzt aber gar nicht so auf diese Waffenverbotszone zurückzuführen. Also es ist einfach so ein multifaktorielles Zusammenwirken von Gründen, dass es tatsächlich schon das Hochreck ist, sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Und eindeutige Befunde gibt es nicht, sodass man zumindest aus Sicht der Kriminologie sagen kann, dass auch eine Waffenverbotszone jetzt kein Allheilmittel ist. Und was die Studien ja gar nicht im Blick hatten bisher, ist eben auch nochmal der Effekt von Racial Profiling. Also welche Gruppen werden eigentlich kontrolliert? Welche Gruppen werden hier vielleicht auch aus dem Stadtgebiet oder aus dem Verbotsgebiet dann ausgewiesen? Das haben wir hier noch nicht gesehen.
Ja, und ich glaube, das kann man auch so festhalten, dass das alleinige Aufstellen von einem Schild Waffenverbotszone sicherlich nicht wirklich einen starken Effekt hat. Also das nehmen vielleicht manche auch gar nicht so wahr und die Frage ist dann auch immer vielmehr, inwiefern wird es wirklich kontrolliert und nachgehalten. Und da haben wir genau dieses Problem. Also man kann sagen, Waffenverbotszonen sind in erster Linie erstmal nicht das Aufstellen von so einem Schild, sondern eine Ermächtigungsgrundlage für anlasslose Kontrollen, die wir ja eigentlich so nicht bei der Polizei haben. Also es ist eine Ausweitung von Möglichkeiten zur anlasslosen Kontrolle der Polizei und damit natürlich ganz stark das, die Gefahr verbunden mit Racial Profiling. Also wonach wird dann ausgewählt, weil es wird ja selten wirklich komplett anlasslos in Anführungsstrichen ausgewählt, dass einfach nur gezählt wird und gesagt wird, jeder Fünfte, der mir jetzt über den Weg läuft, wird kontrolliert. Das erfolgt ja selten wirklich komplett zufällig, sondern ja, bestimmten Mustern folgen dann solche Kontrollen und insofern ist das eine Gefahr auch, dass Leute halt ja auch bestimmte Ungerechtigkeiten vielleicht erleben, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass das eine Waffenverbotszone ist, wo sie gerade sind und einfach ein Messer dabei haben, aus völlig legitimen Gründen die Stadt damit durchqueren quasi und dann zufällig dann an so eine Zone auch kommen und kontrolliert werden. Also das kann auch ja zu Ungerechtigkeit führen, dass da auch Leute von betroffen sind, die jetzt überhaupt gar keine bösen Absichten hatten.
Und neben Racial Profiling ist auch noch ein Aspekt dieses klassistische Profiling, also dass eben auch bestimmte Randgruppen, da gibt es dann auch oft intersektionale Überschneidungen, aber es sind eben eher Gruppen, die irgendwie als anders markiert werden, nicht die Person, die als Touristin unterwegs ist oder die Person, die zum Einkaufen und Konsumieren in der Stadt oder in diesem Bereich unterwegs ist. Neben Waffenverbotszonen gibt es ja auch diese sogenannten Alkoholverbotszonen. Da gilt im Prinzip das Gleiche, also das sind Gebiete, in denen Alkohol nicht erlaubt ist, meistens zu bestimmten Tageszeiten, es kann aber auch durchgängig sein. Und auch dazu gibt es bislang relativ wenige Studien. Wir haben eine Studie, die von Taifi und Kemme durchgeführt wurde und sich mit einer Hamburger Alkoholverbotszone beschäftigt hat und im öffentlichen Raum 2018 an drei stark frequentierten innerstädtischen Corner-Hotspots durchgeführt wurde. Als Cornering bezeichnet man in der Kriminologie dieses, ja, in Köln würde man vielleicht Wegbier sagen, also dieses, dass man eben im öffentlichen Raum draußen steht, an einer Ecke und man dort eben Alkohol konsumiert. Dabei wurden befragt, Konsumierende und Anwohnende zu alkoholbedingten Problemlagen in ihrem Wohnviertel. Und es hat sich gezeigt, dass die AnwohnerInnen und Konsumierenden, dass die gar nicht so sehr Angst hatten vor Kriminalität, die dadurch passiert. Also das unterscheidet die Alkoholverbotszone auch tatsächlich nochmal von der Waffenverbotszone. Sondern hier ging es eher darum, dass man Sorge hatte oder sich gestört hat an den Ordnungswidrigkeiten, also Verunreinigung und Lärm, die dadurch entstanden sind. Auf die Frage, was man denn dagegen machen sollte, hat sich bei dieser Befragungsgruppe gezeigt, dass sie eigentlich diese repressiven Maßnahmen nicht so gerne hätten. Die wollten nicht unbedingt Konsum- oder Verkaufsverbote, um den Alkoholkonsum einzudämmen. Also da gab es eher eine ablehnende Haltung.
Eine Untersuchung gibt es auch aus Wien am Praterstern. Seit April 2018 gibt es hier ein Verbot des Konsumierens von alkoholischen Getränken. Der Praterstern ist seit Jahren im Fokus politischer, medialer Aufmerksamkeit, gilt so als Hotspot oder Brennpunkt. Und in dem Zusammenhang wird auch der Aufenthalt von bestimmten Gruppen problematisiert. Das hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen, auch gerade in Bezug auf Angstraum, ne, dass bestimmte Gruppen dann eher als ja, Gefährdung des subjektiven Sicherheitsgefühls wahrgenommen werden, auch wenn die jetzt nicht Leute angreifen oder dergleichen, sondern der Aufenthalt alleine schon Anlass gibt, dass es solche Debatten gibt. Eine Studie zum Alkoholverbot beim Praterstern ergab, dass dieses vor allem die Effekte hat auf die Betroffenen, also die Gruppen, die sich da sonst aufhalten und Alkohol konsumieren. Und dass für die das nicht so einfach ist, jetzt sich einen Alternativort zu suchen. Vielmehr sind bestimmte marginalisierte Menschen von diesem Ort abhängig. Sie brauchen einen Aufenthaltsort, bedingt durch Wohnungslosigkeit, prekäre Wohn- und Lebensverhältnisse. Der Praterstern bietet eine hohe Dichte infrastruktureller Angebote. Es gibt da auch sozialarbeiterische Tätigkeit und es ist für viele auch ein etabliertes Netzwerk. Also man kann nicht einfach sagen, dann sollen die irgendwie sich auf andere Orte verteilen oder so, sondern bestimmte gerade sehr zentrale Räume in der Stadt, das kann man sicherlich auch so generalisieren, gilt jetzt nicht nur für Wien allein, die sind einfach ein wichtiger Bezugspunkt für bestimmte Gruppen. Für die Betroffenen war es nicht nur alleine problematisch, dass sie eine Geldstrafe, Sanktionen erhalten haben, sondern auch der Umgang mit diesem Alkoholverbot. Also zum Beispiel, dass alkoholische Getränke, die sie hatten, durch die Polizei einfach ausgeschüttet wurden. Die Suche nach alternativen Aufenthaltsorten ist nicht so einfach, weil die Infrastruktur nicht überall so geboten ist und es auch eine emotionale Angewiesenheit gibt. Man hat da sein Netzwerk, seine Gewohnheiten und Routinen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, Alkohol- und Waffenverbotszonen haben gemeinsam, dass sie an bestimmten Gebieten erst einmal untersagen, dass man entweder Alkohol konsumiert oder Waffen oder waffenähnliche Gegenstände mit sich führt. In den Gebieten sind anlasslose Polizeikontrollen möglich. Das trägt das Problem in sich, dass Racial Profiling oder Profiling aus klassistischen Gründen passieren kann. Die Evaluationen von Waffenverbotszonen sind uneinheitlich. Teilweise gibt es Hinweise darauf, dass sich das Sicherheitsempfinden leicht erhöht. Teilweise kommt es auch in den Waffenverbotszonen selbst zu einer Verringerung bestimmter Delikte, die statistisch signifikant sind. Allerdings sind all diese Einschätzungen nicht unter Laborbedingungen entstanden, sondern sind in einem komplexen Gemengelage sozialer Wirklichkeit zu lesen. Bei den Alkoholverbotszonen gibt es Forschung, die darauf hinweist, dass Menschen, die ohnehin marginalisierten Gruppen angehören, dadurch von Orten vertrieben werden, die aber für Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, zentrale Anlaufstellen sind, weil sie da ihr soziales Netzwerk haben und auch sozialarbeiterisch betreut werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.